Ich esse jetzt noch ein Gummibärchen.
Tu das.
Die sind nämlich einen grünen, roten. Hat nichts politisch zu tun. Einfach bloß, die schmecken am besten.
Helden an der Havel. Euer Podcast zum Ehrenamt aus Brandenburg. Weil Ehre dein Amt beschreibt.
Wir haben ja ein ganz anderes Thema heute eigentlich, worüber wir uns unterhalten wollten.
Richtig. Ne? Wir wollen heute uns darüber unterhalten, über unsere Einsätze in der Flutkatastrophengebiet im Ahrtal unten, wo ja, ich war 14 Tage unten, du warst ja zweimal unten, einmal 48 Stunden.
Also einmal war ich 4 Tage insgesamt unterwegs, dann nochmal 8, also ja, gute 12, 13 Tage war ich auch da unten gewesen in Aktion.
Wir wollen einfach mal darüber jetzt berichten, was haben wir erlebt, was war überhaupt unser Auftrag, mit dem wir da hingefahren sind und wie die Arbeit überhaupt vor Ort war.
Ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Weil ich war beim ersten Mal war ich ja etwas schneller gewesen, weil beim ersten Kontingent, muss ich dazu sagen, das war ja das Schöne gewesen. Nee, schön war es eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich Urlaub gehabt, 3 Wochen schön gedacht, ach, bis zu Hause, schaffst was zu Hause mal. Ja, dann kam die Flutkatastrophe, man hat gesehen, oh, Hochwasseralarm, okay. Dann kam so die Abfrage über Potsdam-Mittelmark, über die Führungseinheit, also sprich über die Führungskomponente, die SEG-Führungsunterstützung, dass wir mit runterfahren werden wahrscheinlich. Da dachte ich, okay, habe Urlaub, fahre ich mit. Muss dazu sagen, fast jeden Urlaub, wenn ich 3 Wochen Urlaub habe, bin ich immer mit einem ELW unterwegs. Es ist schon kurios, ich werde, glaube ich, keinen Urlaub mehr machen, so 3 Wochen hintereinander am Stück. Aber ist egal, ich bin mitgefahren. Ich war mit drauf gewesen als Führungshilfspersonal, sprich natürlich, Führungshilfspersonal ist das alles, was natürlich den Zugführer, Verbandsführer, Einheitsführer unterwegs alles unterstützt. Heißt natürlich auch, man muss ein bisschen Sekretär spielen, Sekretärin sozusagen für den Zugführer, Verbandsführer, egal was man ist. Und natürlich alles das vor Ort organisieren als Führungshilfspersonal oder Führungspersonal mit, was natürlich den Mannschaften vor Ort erleichtert, damit die ihren normalen Einsatz haben können. Wir haben eine Anfahrt gehabt von 14 Stunden beim ersten Mal. Sprich natürlich, wir sind auch mit einem riesen Kontingent gefahren an Fahrzeugen. Wir waren 37 Fahrzeuge mit, oh, jetzt muss ich überlegen, waren wir 180 oder waren 230 Helfer gewesen? Ich glaube, 230 Helfer waren wir insgesamt gewesen beim ersten Mal.
Aber nicht nur Feuerwehr.
Nein, das war wirklich gemischt gewesen beim ersten Mal. Da war es so gewesen, wir waren ein Teil der Brandschutzeinheit Potsdam-Mittelmark und natürlich ein Teil des THWs vom Ortsverband Bad Belzig plus der Verpflegungskomponente von der Johanniter Belzig. Dementsprechend waren wir wirklich völlig autark eingestellt gewesen. Wir waren den 6. Tag nach der Katastrophe, also Tag 6, sage ich mal so. Ich nenne mal wirklich Tag 6 nach dem Ereignis, war es gewesen, waren wir da gewesen. Wir haben den Nürburgring angefahren. Wir waren den Mittwochabend um 17 Uhr war Treffen gewesen, 18 Uhr war Abfahrt gewesen. Wir sind dann natürlich die ganze Nacht durchgefahren mit dem Konvoi. Waren dann früh morgens um 7.30 Uhr dort gewesen am Nürburgring. Haben sozusagen eingecheckt, haben unseren Zeltplatz bekommen, haben dann unsere Zelte aufgebaut, Stromversorgung aufgebaut. Die Verpflegung hat dann natürlich angefangen, Frühstück zu machen für uns alle. Und dann haben wir eigentlich gewartet, dass was passiert. Derzeit haben wir dann natürlich unsere Zugführer, Verbandsführer ihr erstes Briefing bekommen. Und dann ging es irgendwie ad hoc wirklich los ins Schanzgebiet. Wir sind einmal nach Ahrweiler gefahren. Und wir waren, wo waren wir noch? In Altenahr waren wir auch gewesen, den ersten Tag. Und dann haben wir natürlich da 8 Stunden versucht, uns Hilfe darzulegen. Und es war eigentlich noch die reinste Chaosphase gewesen. Wir sind hinkommen, sagen, wir sind hier und die. Ja, wir haben euch nicht angefordert. Na doch, wir wurden doch von der Einsatzleitung hierher geschickt. Ja, es war Tag 6 gewesen nach dem Ereignis.
Wie waren deine Eindrücke vor Ort?
Ich muss dazu sagen, ich habe schon viel mitgemacht in meinen paar, ich sage mal, jetzt sind es 1986, sind schon ein paar Jahre Hobbyerfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, auch sei es bei Katastrophen, bei Hochwasser, normalen Hochwasser im Land Brandenburg, wo wir mit dabei waren, oder auch Waldbrennen oder Verkehrsunfällen. Das war eigentlich schon, eigentlich so stelle ich mir Kriegsgebiet vor. Ein Kriegsgebiet hoch 10. Weil wenn man so gesehen hat, wie da halt natürlich das Wasser gewirkt hat. Ich war auch, muss dazu sagen, in Ahrweiler. Wir waren dort direkt in der City gewesen, also in der Altstadt, wo auch noch die einzigste Brücke war. Und 2 Tage vorher ist auch die eine Kameradin noch verstorben gewesen. Das ist 6. Feuerwehropfer, glaube ich, war es gewesen. Die ist kurz vorher ertrunken. Da es war schon so eine Stimmung gewesen, wo man sagen muss, ja, okay, wieso, weshalb, warum ist er eigentlich bloß ein kleines Bächlein? Ich kenne auch Ahrweiler von der Bundeskatastrophenschutzschule, heißt natürlich von AKNZ, was jetzt die BKNZ ist natürlich. Und wenn man denn so die Bilder vergleicht, Mensch, ihr bist doch lang gefahren, schön mit dem Taxi, schöne kleine Gässchen, der Fluss, die Brücken und so weiter. Dann guckt man so rüber nach links, nach rechts. Da war alles weg gewesen. Die A ist eigentlich, ja, ein kleines Bächlein, muss man dazu sagen. Die zweimal im Jahr über Ufer tritt natürlich, oder zweimal, einmal, je nachdem, wie gerade die Wetterlage ist. Die Leute leben da unten mit. Aber diesmal war es ein bisschen schlimmer gewesen. Da muss man dazu sagen, wir haben dann unsere Großfahrzeuge alle in den sogenannten Breitungsraum gestellt. Das war mal früher der Fußballplatz gewesen von Ahrweiler.
Also den B-Raum unten in Ahrweiler.
Genau, direkt den Breitungsraum. Da waren wir stationiert gewesen, haben wir die Fahrzeuge bestellt, wurden davon eingeteilt. Und kurz dahinter war das Schwimmbad gewesen. Man hat nichts mehr wiedererkannt. Das ist schon so ein bisschen so eine gruselige Angelegenheit, muss man dazu sagen.
Ja.
Und dann waren wir auch da in einem Altenheim gewesen, haben wir dann natürlich da so einen Aufgaben erledigt alles, was man so in 48 Stunden erledigen kann. Wir haben wirklich sehr viel Hilfe leisten können, indem wir auch Keller noch leer gepumpt haben, Fahrzeuge geborgen haben, Zusammenarbeit immer mit THW und Feuerwehr. Und beim ersten Einsatz muss ich ja so sagen, das Spiel war wirklich gewesen, da hinzukommen vom Nürburgring. Wenn man denkt, ach, man fährt Straßen lang, Mensch, da ist doch die Straße, ja, da sind aber die Brücken weg. Wir haben teilweise Umwege fahren müssen von 1 Stunde, 1,5 Stunden. Ja. Also das ist der Wahnsinn, was da passiert war.
Und bei ihr wurde der auch von heute auf morgen alarmiert.
Da war es wirklich ad hoc gewesen, die Lage war da wirklich ad hoc gewesen. Es gab einen Voralarm, eine Vorabfrage auf den Dienstag oder so. Dienstag und Montag oder Dienstag war die Vorabfrage gewesen und Mittwoch früh um 7 Uhr noch was kam in der Alarm.
Ja, also bei uns war es halt, wir wurden halt voralarmiert. Es wusste aber halt auch so wirklich keiner, was jetzt los ist. Ne? Okay, wir wurden voralarmiert, wir haben unsere Fahrzeuge alles vorbereitet, soweit, sodass wir halt, wenn was kommt, los konnten. Im Endeffekt war es dann so, war das freitags? Das war auf dem Freitag war das. Kam der Anruf, pack deine Sachen, geplant eigentlich nur eine Woche, 5 Tage, du fährst runter ins Katastrophengebiet. Okay, ja, halbe Stunde bist im Ortsverband. Okay, gut, ja, nach Hause, schnell Klamotten gepackt, umgezogen, Einsatzkleidung an, alles verladen. Dann gab es einen großen Briefing, was uns halt erwartet. Ne? Was uns erwartet, wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keiner so wirklich. Wir wussten nur, dass wir mit Berlin-Treptow zusammen da runterfahren. Berlin-Treptow als Führungskomponente. Mhm. Und wir haben als Logistik quasi unseren Werkstattanhänger mitgenommen, unsere Fachgruppe N mitgenommen, sodass wir halt vor Ort arbeiten können.
Was war die Fachgruppe N? Weiß ja, ihr habt ja keine Ahnung von THW, aber...
Die Fachgruppe N ist für die Notinstandsetzung. Also okay. Alles, was man vor Ort notdürftig instandsetzen kann, dafür ist die Fachgruppe N. Dazu unser Werkstattcontainer für halt vor Ort kleinen Reparaturen, sei es jetzt Notstromer zu reparieren oder sei es jetzt wirklich mal im Auto, was ich, der Auspuff irgendwo abgerissen, dass man den halt wieder anschweißen kann, ansetzen kann. Ein Aggregat, ein großes, das irgendwo ein Problem hat, dass man das halt reparieren kann.
Dafür ich sage jetzt mal ganz banal, einfach die große Werkzeugkiste mitgenommen für alles, sodass man auch mal einen Besenstiel wieder festschrauben kann.
Ja, nur das Ganze halt ein großer Container ist.
Ja, ja.
Ja, so ein großer, ich will jetzt nicht lügen, 12-Fuß-Container. Ja, wo wir halt auch eine Werkbank drin haben, wo wir Werkzeug drin haben, wo wir eigentlich alles drin haben. Also wir hatten es vor Ort im Einsatz, dazu komme ich dann später noch, wo wir halt bei einem Auto komplett die Bremsen gewechselt haben, komplett neu gemacht haben, inklusive Achslage, alles, weil die so runter waren, weil die so fertig waren durch den ganzen Motordreck, mussten wir komplett neu machen. Gut, ja, wir sind dann halt darunter verlegt, auch wir in Kolonne mit den Berlinern zusammen waren keine 14 Stunden unterwegs, wir waren wirklich knapp 16 Stunden unterwegs. Hat sich halt alles ein bisschen verzögert mit den Berlinern, passenden Treffpunkt kriegen und. Wir sind auch die Nacht durchgefahren, mussten aber dann halt wirklich in der Nacht an einer Station eine Ruhepause einlegen über ein, zwei Stunden, weil wir halt unsere Kraftstofftanks mit hatten und nur zwei ADR-Fahrer und die brauchten halt ihre Ruhe. Wir haben ja unsere Kraftstofftanks und unsere zwei Dieselbomben A 450 Liter mit aufgeladen gehabt, wären zwar noch unter dieser 1000 Punkte gewesen, weil Diesel, ein Liter Diesel hat einen Punkt von der Gefahrentabelle her. Hätten wir eigentlich auch ohne ADR fahren können, aber wir gehen immer auf Nummer sicher, wir nehmen unsere ADR-Fahrer, weil dafür haben wir sie.
Genau, das war richtig so.
Ja, wir haben im Endeffekt dann auch den Nürburgring angesteuert, sind dann dort angekommen, unsere Fahrzeuge unten auf den großen Parkplatz mit abgestellt, mit einem Shuttle hoch ins Camp, haben dann dort erstmal in der Zeltstadt unsere Zelte eingenommen, sage ich mal, unsere Feldbetten aufgebaut, weil die hast du ja vor Ort, musstest die empfangen, selber aufbauen und dann haben wir uns alle erstmal schlafen gelegt. Bis auf unsere Führungskomponente, die natürlich erstmal hoch in Stab ist und erstmal abgeklärt hat, was denn wirklich hundertprozentig unser Auftrag ist. Ja, da hat sich dann rauskristallisiert, ja, wir haben den Auftrag in der Ortschaft Altenburg oder Gemeinde Altenburg, kann ich jetzt, ob das jetzt Gemeinde, Ortschaft, also in der Ortschaft Altenburg, einen Logistikstützpunkt aufzubauen, beziehungsweise dort in diesem Einsatzgebiet. Dann ist die Führungskomponente rausgefahren, um dort den Platz zu erkunden. Wir hatten so zwei, drei Plätze nutzen können. Das eine war ein Parkplatz, wo dann Kick mit drauf war und alles. War in Betracht, war uns aber vom Einsatzgebiet her zu weit weg, weil die Leute hätten dann halt weiter zu uns fahren müssen. Und wir wollten halt, oder die Führungskomponente hat gesagt, nein, wir wollen halt, wie sagt man so schön, mittendrin sein. Kurze Wege, schnelle Hilfe. Ja, im Endeffekt sind sie dann wirklich direkt rein nach Altenburg, haben dort an der Schule hinten den Sportplatz erkundet und haben gesagt, hier haben wir genug Platz, hier können wir das Ganze machen. Haben dann dort einmal unsere Logistik Instandsetzung aufgebaut, also unser Werkstattcontainer, unser Endfahrzeug, soweit alles vorbereitet, sodass wir halt vor Ort arbeiten können. Es wurde ein Führungszelt eingerichtet, sowie eine Tankstation eingerichtet. Das heißt, wir hatten dann vor Ort Benzin, wir hatten vor Ort Diesel, wir hatten vor Ort den begehrten Rohstoff AdBlue, weil das ist so ein Ding, woran überhaupt gar keiner gedacht hat. Es sind viele Fahrzeuge einfach stehen geblieben, weil sie kein AdBlue mehr hatten, wo denn die Leute nachher wirklich zu uns angekommen sind, schadenweise, wir brauchen, wir können sonst nicht mehr arbeiten. Ja, und konnten somit erstmal die notdürftigsten Kraftstoffversorgung herstellen.
Also habt ihr sozusagen schon mal angefangen gehabt, die Infrastruktur mit Kraftstoff wiederherzustellen.
Genau. Ziel war es, dass halt alles vor Ort, dass halt kurze Wege. Zu dem Zeitpunkt ist die Bundeswehr halt immer noch mit den großen Tanklastern umhergefahren. Die hatten halt ihre Punkte gehabt. Nachher war das so, dass die Tanklaster nur noch zu uns gekommen ist, uns komplett voll gemacht hat. Früh morgens oder beziehungsweise er ist insgesamt zweimal am Tag gekommen, einmal morgens, einmal abends, weil die Baugeräteführer mit den ganzen Baugeräten haben ja relativ früh angefangen. Zu diesem Zeitpunkt war aber der Tanklaster von der Bundeswehr noch nicht da. Und in Altenburg gab es einen Punkt, wo dieser Tanklaster immer angefahren ist, wo er dann stand, um die Baugeräte zu befüllen. Ja, meistens sind die dann aber wirklich auf Kotzgrenze gelaufen und oder mussten dann halt wirklich so lange warten, bis der kam dann unregelmäßig und wir waren dann halt, sag ich mal, so eine Pufferstation. Zusätzlich kam dann noch dazu, dass wir in weiteren Ortschaften, die nach Altenburg kamen, wurden Generatoren aufgebaut, um die Ortschaften mit Strom zu versorgen.
Ja.
Und wir haben dafür gesorgt, dass diese Generatoren quasi mit Kraftstoff versorgt werden. Also wir haben 24-Stunden-Betrieb aufgebaut, haben dann die Generatoren mit Kraftstoff versorgt, wir haben die Bevölkerung mit Kraftstoff versorgt, Benzin, Diesel, AdBlue. Wir hatten nachher auch Gaspatronen da für ihre Gaskocher, damit sie halt sich auch selber was zu essen machen konnten. bei uns ist unter anderem die Tierrettung, die war ja mit vor Ort in dem Einsatzgebiet dort, die ist bei uns öfters mal rangefahren. Unter anderem, was ich schon angesprochen hatte, die hatten das Problem, dass ihr eines Fahrzeug so gut wie keine Bremsen mehr hatte, ja, wo wir alles auseinandergenommen haben, komplett die Bremsen repariert haben. Da war natürlich das Problem, auch wenn es ein Einsatzgebiet ist, eine Kostenübernahme für die Bremsen, weil die mussten sie dann halt selber tragen, die konnten wir halt nicht. Ja, ja, aber wir haben dann das Fahrzeug komplett wieder in Stand gesetzt, sodass es wieder betriebsfähig war.
Seid ihr denn jeden Tag gependelt von Altenburg nach Ahrweiler, aber besser zum Nürburgring wieder? Oder seid ihr denn da geblieben?
Also wir hatten 24-Stunden-Betrieb, wir haben in Schichten gearbeitet. Eine Schicht hat dann quasi oben am Nürburgring sich erholt, sich ausgeruht und ist dann wieder rausgependelt. Ja, versorgt wurden wir vor Ort.
Ja.
Wir wurden verpflegt erst von der oben von der Rodelbahn. Dort war eine Feldküche vom THW, die uns mit versorgt hat. Dieser Rodelbahn da oben, dieser Stützpunkt, der wurde im Laufe der Zeit aufgelöst.
Der war da in Altenahr gewesen, richtig? Genau. In Altenahr, da war unser Treffpunkt gewesen. Da waren wir auch gewesen, denn am ersten Tag. Und da haben wir wirklich eine Zeit lang gewartet und ja, mussten leider unverrichteter Dinge wieder zurückfahren. Mhm. Und haben dann beim nächsten Zug mit angehalten, haben da noch geholfen, sodass die wenigsten Kameraden ein bisschen was am ersten Tag zu tun hatten.
Mhm.
Wir mussten, leider war unser Problem gewesen beim ersten Mal, wir haben wirklich alles komplett mitgebracht, also auch mitgenommen. Wir hatten die Verpflegungskomponente bei gehabt, sprich die SEG-Verpflegung von der Johanniter war mit bei gewesen aus Bad Belzig. Wir haben eigene Zelte bei gehabt, drei große SG-50-Zelte, die natürlich oder rein zufällig die Kreisjugendfeuerwehr bei hatte. Die haben wir mitgenommen gehabt, die haben wir den Mittwochmorgen noch schnell aufgeladen gehabt. Heißt natürlich, keinen entspannten Morgen gehabt, wenn um 8:30 der Anruf kommt vom Kreisbrandmeister. Axel, ich brauche deine Zelte. Ja, wann denn?
Jetzt.
Jetzt? Okay, Jens, wo treffen wir uns oder wo? Da, Lager, der Schlauchwagen von Dittmannsdorf kommt hin mit Kameraden. Ihr ladet das Zelt auf. Sag ich, okay, dann machen wir natürlich gleich noch das andere mit bei. Heißt natürlich, wir nehmen gleich noch den Aldebaran mit, damit wir auch gleich eine Lichtkomponente haben, dass alles schön hell ist. Sagt er, okay, machen wir so. Alles aufgeladen, dann haben wir natürlich die Zelte aufgebaut. Ja, was willst du sagen? Die drei Zelte waren eindeutig zu wenig gewesen. Wir hätten da, weil wir hätten Schichten arbeiten müssen, hättest du deine Ruhephase einhalten können, aber bei uns war die Anweisung gewesen, alles während der Dunkelheit wird nichts gemacht.
Gut, wir hatten unseren 50 kVA mit, somit waren wir autark. Also wir hatten unsere eigene Stromversorgung inklusive Lichtmast. Also wir haben unseren Platz dann quasi selber fortbeleuchtet.
Haben wir auch gemacht, weil wir waren ja richtig, ich sag mal, ich kenne es so vom Camping her von 1988, wo ich in Polen war, im Zeltlager, mitten auf der Wiese, also mitten so auf der grünen Wiese. Ja, Dixies kamen dann irgendwann nach 19 Stunden an, das Wasser kam nach 19 Stunden an. Derzeit bist du mal im Pendelverkehr oben zum Nürburgring gefahren, die 3-4 Kilometer. Dann bist du da duschen gegangen, dann bist du da auf Toilette gegangen.
Genau.
Alles das natürlich haben wir mitgemacht beim ersten Mal. Ja, und schön halt, ja, schön abends essen, sitzen war ja nicht viel. Dann warst du zufrieden gewesen, dass du dann auf dein Feldbett hattest, die wir auch bei hatten alles. Und Schlafsack, dass du den abends dann da auf dem Nürburgring in der Eifel in deinen Schlafsack reinmachen konntest, weil alle sagen so, ja, es war ja Sommer gewesen, aber die Nächte da oben
die
in der
Nächte
Eifel,
waren arschkalt.
Die waren wirklich also sehr kalt gewesen.
Ich hatte auch große Schnauze gehabt, auf Jüdeutsch gesagt. Hab gesagt, ach, einfache Decke reicht, ist gut. Also ich war heilfroh, dass ich doch meinen Schlafsack mitgenommen habe.
Ja, also.
Also das war.
Eins kannst du mir glauben, Matze, wenn ich nochmal irgendwo ins Katastrophengebiet fahren sollte, egal wohin. Ich habe einen Stuhl bei, ich habe mein Feldbett bei, ich habe eine Isomatte bei. Und natürlich mein Schlafsack.
Gut, das ist natürlich bei uns, die Fachgruppe N, die hat ja alles drauf. Ja, wir haben dort Zelte drauf, wir haben dort Feldbetten drauf. Ja gut, unsere ganze Kabellage, was wir halt brauchen für Strom. Wir nehmen unseren 50 kVA mit. Wir haben Licht. Das Einzige, was wir noch nicht haben, sind mobile Dixies, ne? Die schleppen wir. Ja.
Noch nicht mit.
Ja, muss, also irgendwo hört es noch auf. Ja.
Aber wie gesagt, ich nehme alles mit. Weil ich habe jetzt draus gelernt. Es war wirklich schön gewesen, dass man auch noch beim zweiten Mal, beim ersten Mal, dann habe ich mir einen zweiten Schlafsack genommen, den drunter liegt auf dem Feldbett, Weil diese Erdfeuchte, die war wirklich sowas von.
Du brauchst nur einen vernünftigen Schlafsack.
Auch mit einem vernünftigen Schlafsack.
Das ging. Das ging. Ohne Probleme.
Mit beiden Schlafsack sind drunter ging es auch. War schön warm.
Oder eine Decke drunter liegen, das hilft ja auch schon.
Wie gesagt, wenn man beides nicht hatte, in der ersten Nacht nicht gedacht, ach, Schlafsack reicht aus. Ja, die Feuchtigkeit oder die.
Ich hab aber auch gefroren.
Das Nasskalte kommt dann irgendwann durch. Hm. Dann halt der Morgen, da freust du dich auf warmen Kaffee. Jawohl, Kaffee. 60 Mann stehen vor dir.
Ja, das war natürlich immer Nürburgring, wenn man da morgens frühstücken gegangen ist oder abends Armut essen, war genauso. Jo. Ja, ich sag mal, wir hatten zwischendurch auf dem Nürburgring waren über 1000 Helfer vor Ort. Bundeswehr, DRK, Johanniter, THW, da war ja alles vertreten. Bundespolizei, ja, die ja mit der Hubschrauber geflogen ist. Die Bundeswehr ist mit der Hubschrauber geflogen, um halt Güter sowie Personal, also Lebensmittel, Material, Personal halt in gewisse Gebiete einzufliegen, die halt noch nicht befahrbar waren oder die man noch halt so noch nicht,
noch nicht erreichbar waren.
Also da hatten wir zum Beispiel in Altenburg, da wo wir ja unseren Logistikstützpunkt eingerichtet haben, war direkt dahinter war der Landeplatz von den Hubschraubern, die das Personal rübergeflogen haben.
Ja.
Also das waren so die ersten 3-4 Tage, wo wir da aufgebaut haben, war da noch Flugverkehr. Nachher war dann das auch ruhig, weil die Straße dann soweit frei war und da also konnten die Leute dann halt direkt mit dem Auto hinfahren oder hingebracht werden mit dem Bus. Ja. War ja ein richtiger Pendelverkehr bzw. Shuttleverkehr mit Bussen, um die ganzen Helfer, die ganzen freiwilligen Helfer, nicht von irgendwelchen Organisationen, sondern wirklich Leute, die da ankamen mit Schippe Spaten, dorthin zu bringen, wo sie halt auch benötigt
werden. Weil die mussten ja auch koordiniert werden. Die mussten ja auch noch koordiniert werden, damit die auch wirklich damit eingesetzt werden können. Das war das Problem gewesen in den ersten Tagen, dass sich ja wirklich teilweise eine Parallelstruktur entwickelt hat.
Ja.
Da muss man sagen, ja, es ist schön, dass so viel geholfen haben, freiwillig und unentgeltlich, aber es ging auch teilweise dadurch durcheinander, ist meine persönliche Meinung, dass natürlich so nichts gegen die Bauern oder sonst was, die haben geholfen, die helfen immer noch und die sind auch eine wichtige Stütze gewesen.
Ja, ohne die wären wir noch nicht so weit.
Aber es war, hat auch sehr viel durcheinander gebracht. Die hätten von vornherein mit ins Boot geholt werden müssen, sodass man auch kontrollierter und koordinierter die Hilfe starten kann.
Ja, vor allem koordinierter halt, ne? Ich sag mal, das war halt so das Problem. Dass halt punktuell wurde dann ganz viel gemacht und woanders ist es dann irgendwo untergegangen. Ja. Also irgendwo ist dann eine Ortschaft irgendwo auf der Strecke geblieben, wo man das hätte anders verteilen müssen. Man hat es auch öfters gehört, ja, da stehen die Bagger rum, haben nichts zu tun und woanders werden sie benötigt. Das ist halt alles eine Koordinationssache und das ist halt dann halt immer schwierig, wenn dann halt, sag ich mal, alles einfach nur hinkommt und anfängt zu arbeiten.
Das ist und halt, die fangen an einem Ort an.
Ja.
Anstatt halt wirklich, da sind 20 Bagger gewesen, sag ich mal so, und woanders werden sie halt gebraucht, die Bagger.
Ich glaube, du musst los, wa?
Nö, ist bloß ein Telefonat.
Ach so.
Alles gut.
Ach so, weil dein Pieper vorher auch ging?
Nee, alles gut. Weil bis Feldstärkenalarm.
Was für ein Alarm?
Feldstärkenalarm, dass er keinen Empfang hat.
Ach so.
Dann macht er Tüt und dann wählt er sich sozusagen neu ein.
Ach so.
Ja, das ist also moderne Technik. Aber
habe ich keine Ahnung von. Ich besitze so ein Ding nicht, bin ich auch ganz froh drüber.
Sei froh. Ich bin auch immer froh zur Zeit, wenn er nicht piept. Ja, nee, aber das ist halt so, das waren so die ersten 2 Tage gewesen. Selbst da hat man schon Erfahrungen gesammelt und so Erlebnisse ein bisschen gesammelt. Wenn man so gesehen hat, wie die Schlammlawine da durchgegangen ist, ja.
Das war heftig. Also, wie gesagt, wir sind ja direkt damals, also damals hört sich gut an. Als wir angekommen sind, sind wir erstmal direkt zum Nürburgring hoch. Wie gesagt, dann war den ersten Tag für uns erstmal gar nichts, weil sie halt auch rausgefahren sind, erkunden. Wir mussten uns erstmal ausruhen von der Fahrt und alles. Und dann ging es ja los. Und dann sind wir halt vom Nürburgring runter oder Richtung Altenburg. Hm. Ja, man fährt quasi von oben nach unten. Man fährt dort durch und sieht, ja gut, Landschaft, herrliche Landschaft,
ja,
die herrliche Weinberge, also das ist echt schön dort, kann man echt nicht meckern und man fährt dann so langsam in dieses Tal hinein. Man kommt noch durch Ortschaften, da ist nichts passiert, der mäht der Bauer noch ganz normal, bestellt seinen Acker, der Hausmeister mäht draußen ganz gemütlich den Rasen, da ist alles schön, da ist Friede, Freude, Eierkuchen. Fährt man weiter und dann sieht man es nach und nach. langsam, da sieht man mal so einen Schlammrutsch oder da war mal ein Erdrutsch. Mhm. Ja, da ist die Straße ein bisschen verdreckt, dann guckt man mal nach links, da ist eine Wiese. Okay, die war mal ein bisschen überflutet und dann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dann siehst du, wie die Häuser langsam dreckiger werden. Dann siehst du, okay, da sind keine Fensterscheiben mehr drin, da war der Keller ein bisschen überflutet. Du fährst weiter, du siehst dann richtig, man sieht es ja richtig, die Grenzen, also bis wohin der Pegel war. Dann irgendwann bist du so weit, okay, da war der erste Stock, der erste Stock komplett überflutet. Du siehst nur noch Fundamente teilweise, wo du ahnen konntest, da stand mein Haus.
Ja.
Das ist heftig, das ist also, in dem Moment, wo man da runterfährt, hat man irgendwann den Eindruck für sich selber, okay, es reicht. Es reicht. Und dann fährt man weiter und es wird immer schlimmer. Du siehst immer mehr Zerstörung, immer mehr diese Wassergewalt, die dort durchgegangen ist. Du siehst teilweise die Anwohner, die dort wohnen, die eigentlich völlig fertig sind, die nervlich am Ende sind. Dann fährst du weiter, dann guckst du rüber und weißt genau, auf der anderen Flussseite, da war mal ein Campingplatz.
Kreuzberg, richtig?
Du siehst eigentlich nur noch dieses große Toilettenhäuschen.
Ja.
Und du weißt, dass da mal ein Campingplatz war.
Der war vorne, ihr seid ja in Altenburg gefahren gewesen. Da seid ihr über Ahrbrück denn.
Genau.
Ahrbrück, da war der große Campingplatz gewesen.
Genau.
Weil da war mal beim zweiten Mal gewesen, wo ich mit dem zweiten Mal unten war, mit dem Kontingent. Land Brandenburg heißt natürlich, da waren wir eine reine Feuerwehr, freies Feuerwehrkontingent gewesen. Mit Feuerwehren aus. Und ich war diesmal mit dabei gewesen, mit der Stadt Brandenburg an der Havel. Und natürlich mit Teilen von Potsdam-Mittelmark. Mhm. Da haben wir nochmal ein kleines Kontingent gestellt. Da waren wir, wer waren wir da? Wir waren 5 Autos, 6 Autos gewesen aus Brandenburg. Und den Rest waren wir gute 80 Mann nochmal gewesen aus Brandenburg natürlich dann und Potsdam-Mittelmark. Und da waren wir dann zum zweiten Mal wieder zum Nürburgring gefahren. Da muss ich sagen, okay, das war gerade der Tag gewesen, wo denn der BAP 1000, also sprich der Behandlungsplatz 1000 Mann für 1000 Leute, umgezogen war vom Nürburgring oben von der festen Fläche.
Auf den Campingplatz runter.
Auf dem sozusagen Campingplatz runter auf der grünen Wiese.
Ja, na, das siehst du denn anders. Das siehst du denn zur Schlammingen Straße, zur Schlammstraße.
Ist zur Schlammschlacht gewesen sozusagen. Es war schön gewesen. Ich muss dazu sagen, es waren SG20-Zelte, also Zelte für 20 Personen. Normalerweise reichen da auch der Platz für 10 Personen, weil wir haben mit 17 Personen drin geschlafen. Mhm. Es waren 10 Betten, also sprich 10 Doppelstockbetten drin. Und es war schon mal so ein Doppelstockbett. Wer von uns schläft oben, wer schläft unten? Wie gesagt, wir hatten Taschen bei, wir haben uns eigentlich eingerichtet, dass wir da die ganze Woche da unten bleiben. Aber ich glaube, das wäre nicht gut gegangen. Wenn wir wirklich da die 2 Wochen auf dem Set, du konntest nicht sitzen, du konntest dich nicht bewegen, gar nichts. Du hattest kein bisschen Privatsphäre. Muss man dazu sagen, ja, okay, in so einer Lage Privatsphäre ist mir auch egal. Da wird es durchgehalten, wir sind für die anderen da, wir waren da gewesen, um zu helfen.
Um zu helfen, genau.
Aber dass man dann damit so 20 Leute im Set, ja, okay, vielleicht hättest du die Tag danach noch ein zweites Set gegeben oder ein drittes Set für uns. Nee, war nicht gewesen. Aber wir haben dann Glück gehabt, dass wir dann sozusagen umgezogen sind nach Ahrbrück. Mhm. Dort war vorher das Kontingent von Brandenburg schon gewesen, der erste Zug sozusagen. Telto Fleming und die anderen Einheiten gewesen. Habe ich schon gehört, ja, wenn ihr da hinkommt, die Turnhalle ist gut. Da sind Feldbetten da, da ist alles da. Und natürlich die Verpflegung. Wir wurden da verpflegt von der einheimischen Bevölkerung. Mhm. In Verbindung mit den DRK, die natürlich was geliefert haben, aber die ortsansässigen Firmen, die Pommesbude, die Pommeskings, die kamen dahin, die haben ihren Pommeswagen da oben hingestellt. Du konntest wirklich den ganzen Tag Pommes, alles was du gemacht hast, konntest du essen. Hm. Die haben dann abends für uns gegrillt, die haben jeden Abend frische Pizza gemacht. Also das war schon halb Familie gewesen. Auch die betroffenen Bewohner von Ahrbrück, die sind da hingekommen. Hm. Wir haben uns abends mit ihnen unterhalten, die haben uns hingesetzt. Wir haben, ich sag mal so, wir haben uns gegenseitig Halt gegeben, weil wir mussten auch das mal das verarbeiten, was wir gesehen haben. Mhm. Denn wir sind wir auch die Tage auch wirklich direkt nach Kreuzberg reingefahren. Das ist so ein kleiner Ortsteil von der Gemeinde mit. Kurz, ihr wart in Altenburg gewesen, auf der linken Seite der Brücke.
Genau.
Nee, auf der rechten Seite.
Auf der rechten Seite, also wenn du von oben runterkommst, auf der rechten Seite.
Und wir waren auf der linken Seite gewesen, also es hat beide Ortschaften sehr stark getroffen.
Ja.
Sehr stark getroffen. Wir haben uns auch so, unsere Aufgabe war gewesen, mit einem Tanktischfahrzeug die IBCs-Behälter zu füllen. Heißt natürlich, wir sind vom Mittwoch bis Sonntag umhergefahren durch ganz Kreuzberg und haben dort IBCs befüllt, sprich 1000 Liter Wasser rein. Wir haben in der Zeit gute 100.000 Liter verbracht. Wir mussten zum Füllen fahren nach Altenahr. Das war mal eine Strecke von 12 Kilometern. Hm. Sind wir so 3, 4, 5 Mal am Tag gefahren, haben dann die IBCs befüllt. Wir haben dann auch wirklich das Gespräch geführt mit den Bürgern. Das
ist wichtig.
Es war sehr wichtig gewesen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja so ein Typ, der dann immer kommuniziert. Also der sucht dann auch wirklich so den Bezug zu den Bewohnern. Wir haben auch wirklich, ich habe mittlerweile einige Freundschaften da aufgebaut, muss man dazu sagen. Hm. Persönliche, wie soll ich das sagen, persönliche Akzente hat man mitbekommen. Man hat auch das persönliche Leid sehr doll mitbekommen. Da muss ich sagen, die Michelle, die ist uns am ersten Tag aufgefallen, fröhliches Mädchen, so um die 22, 23 Jahre rum. Hm. Sie, ey Jungs, was macht ihr denn hier? Na, wir sind hier bei und befüllen IBCs. Sagt sie, was? Ja, wir machen das jetzt jeden Tag. Bis Sonntag oder Montag sind wir hier. Wir warten die letzten 4 Tage auf Wasser. Hm. Es war keiner mehr da, der uns Wasser gebracht hat. Brauchwasser. Ja, sie sind alle dabei, ihre Häuser zu reinigen.
Das ist richtig, ja.
Zum Saubermachen, alles zu machen, zum Waschen, zum Duschen, eigentlich für alles. Hm. Außer bloß zum Kochen gibt es Wasser aus der Flasche oder aus dem Tetrapack, weil alles da unten hochgradig verseucht ist.
Ja,
und dann sind wir mal leicht ins Gespräch gekommen mit der Michelle. Hm. Michelle, an dieser Stelle, falls du das hören solltest, liebe Grüße von den Brandenburgern. Ich werde dich auch verlinken, weil es kein Problem, alle, die sowas so kennengelernt haben. Michelle, hat ja unsere Geschichte erzählt. Sie ist eigentlich sozusagen zweimal, sie hat alles verloren.
Also hier mal ganz kurz eine kleine Warnung. Das Ganze wird natürlich, kann sehr emotional werden. Diese Geschichten, die jetzt gleich kommen, die sind halt alle wirklich passiert. Das sind das, was die Anwohner uns teilweise erzählt haben. Wenn du Namen wirklich nennen willst, dann nenn sie.
Ja. Ja.
Ansonsten Privatsphäre wird natürlich respektiert.
Genau. Aber die Michelle, die steht auch dazu. Sie hat sich gefreut. Sie hat wirklich in der Geschichte erzählt, dass zweimal das Hochwasser kam. Weil Problem war gewesen, Kreuzberg hat noch einen kleinen Bach, ist der Saarbach. Mhm. Man hat immer so die ganzen Pegelstände beobachtet von der A. Ja, na klar. Auch einige Feuerwehrmänner haben wir so kennengelernt, die uns dann mit unterstützt haben, dass wir da Wasser gefunden haben. Dann haben sie gesagt, wie ist denn die gewesen hier? Erzähl doch mal. Sagt er, ja. Es ging ganz einfach los. Wir haben gedacht, Niederschläge, hat geregnet, Hochwasseralarm, okay. Hat der eine gesagt, zu seiner Arbeitsstelle, ich werde mal um 2:30 heute Feierabend machen, wird eine lange Nacht. Das war dann der 15., wo die Welle kam. Wird eine lange Nacht, fahren wir mal hin. Wir treffen uns 17 Uhr an der Feuerwehr in Kreuzberg, fangen dann an, natürlich Sandsäcke zu füllen, Eis zu machen. 16 Uhr, Kommandant ruft schon, kommt man jetzt schon an zur Feuerwehr. Die Pegelstände werden wohl schnell steigen. Wir haben wohl richtig Hochwasser, okay. Alle schön weiter beobachtet, die A. Pegelstände Stunde aktualisiert. Dann haben sie angefangen, an der Feuerwehr in Kreuzberg die Sandsäcke zu füllen. Ja, und auf einmal hinter der Feuerwehr ist der kleine Saarbach. Hm. Haben sie geguckt, da ist der Saarbach in der Minute um 1,3 Zentimeter gestiegen. In der Minute.
Das ist heftig.
Die konnten zugucken, innerhalb von einer halben Stunde war dann schon, oder eine Stunde war dann auch fast die Feuerwehr Kreuzberg überflutet gewesen. Und dann sind sie los, das Fahrzeug abgestellt, auf dem Pritschenwagen, also auf dem Transporter mit Pritsche, hat er sich gerade noch hinten so raufgerettet. Beim Rausfahren haben sie auf dem einen Gemeindehaus noch gesehen, wie eine Mutter oder eine Frau mit 3 Kindern war. Da sagt er, oh, halt an, die nehmen wir mit raus. Dann wollte das eine Mädchen noch runterrennen im Keller, weil die Katze wollten sie mit retten. Sagt er, komm jetzt raus. Hm. Haben sie die Frau mit die drei Kinder gerettet, dann sind sie zum nächsthöhen gelegenen Punkt gefahren und dann ist der Saarbach über die Fluten, über die Ufer getreten. Das war zuerst der Saarbach, was kam in Kreuzberg. Ja. So, eine Stunde später, zwei Stunden später kam dann die Arno hinterher. Ja. Und da hat sich dann wirklich zweimal teilweise sind die Bürger da in Kreuzberg zweimal wirklich mit einer Flutwelle betroffen gewesen. Ja. Und wir reden da so nicht mit einer Flutwelle von 2-3 Meter, wir reden da so teilweise von 8 bis 10 Meter, was da durchgegangen ist.
Über null, ja.
Über Normalpegel. Über Normalpegel. Mhm. Und da muss man so sagen, es ist ein schönes kleines Örtchen gewesen. Ja. Also, aber ich denke mal, die werden es so wieder aufbauen, wenn man so hört, was wie die ganzen Anwohner es erlebt haben. Aber selbst Anwohner, aber auch, was mich so ein bisschen betroffen hat, war der Zugführer gewesen, der mit seinem normalen Zug von der Deutschen Bahn oder von der Ableger von der Bundesbahn, was da so fahren für kleine Züge, der hat sich dann gerettet auf dem Gittermast. Der hat 14 Stunden oben auf dem Gittermast gesessen, beziehungsweise gestanden.
Ja, der steht ja da immer noch im Bahnhof, ne?
Der steht da immer noch am Bahnhof von Kreuzberg. Und da sage ich mir, oder die Waldfee, 14 Stunden auf so einem Gittermast. Wenn jeder weiß, was so ein Gittermast ist, da sind die Metalldinger da, die so über dem Meer stehen. Und da hat der oben gestanden, 14 Stunden, bis zu seiner Rettung gewartet. Hm. Das ist aber kein Einzelfall, weil ein paar Meter weiter in Ahrbrück war auch gewesen. Die haben wirklich teilweise 14 Stunden, 15 Stunden auf den Dächern gestanden, gesessen, auf dem Dachboden ausgeharrt, bis dann die Rettung kam. Hm. Und ich sag mal so, ja, wir sind zwar in Deutschland, wir sind hochtechnologisiert, aber die Welle hat uns ganz schön getroffen.
War ja mehr eigentlich, also es war ja nicht nur reines Wasser, es war halt Schlamm. Und das ist das, was halt so extrem war, ne?
Es war Schlamm, es war Holz, es war alles. Es kam alles vorbei. Wir haben dann auch die Tage über auf dem, ich nenne es mal die Müllablagerungsplätze oder die Müllsammelplätze, haben wir dann halt natürlich die Bagger mitgereinigt, die für den Abtransport fertig gemacht wurden oder zum Umtransportieren, weil sie defekt waren, weil sie ausgetauscht werden und zur Reparatur mussten, haben wir natürlich auch die Bagger gereinigt. Selbst da, wir standen auch ja teilweise bis zum Knöchel im Modder, im Schlamm noch drin, auch 2-3 Wochen danach. Und man hat ja gesehen, was da für Holzmassen liegt, was da an Metallschrott liegt, an Autos, was da so umher ist. Und wenn man auch teilweise noch von der Feuerwehr ein Auto sieht, was natürlich auch völlig zerstört ist. Ich weiß, dass da unten die komplette Infrastruktur kaputt ist. Und es dauert ungefähr noch 3 bis 4 Monate, bis da wieder das Wasser vernünftig fließt. Die Medien alle, wie ja, Strom ist schon wieder halbwegs da, Wasser ist auch wieder so halbwegs da, aber es wird immer eingeleitet noch in großen Tankbehältern. Gasleitungen müssen neu gelegt werden. Es muss alles neu gemacht werden. Straßen, Abwasser, alles. Also
alles.
Und wenn man das so sieht, das ist schon, wir haben zurzeit in Deutschland eine große Bursche. Das ist nur eindeutig das Ahrtal.
Ja, definitiv.
Ich muss dazu sagen, wir haben auch wirklich sehr viele nette Leute kennengelernt. Auch zum Beispiel freiwillige Helfer aus Offenbach. Da habe ich gesagt, Stadtpolizei kann man ja mal ansprechen. Stadtpolizei hilft uns überall. Da sagt es auf einmal die Sam, ich bin nicht von hier, ich komme aus Hanau. Hm. Ich sage, was machst du denn hier? Wir helfen hier, wir sind ein Verein, Offenbacher helfen. Und die haben natürlich auch eigene Objekte mit betreut da, die sie auch immer noch betreuen. Das ist meistens jetzt zurzeit die Bahnhofstraße in Kreuzberg, was sie betreuen, haben Container gestellt, wo natürlich wir Häuser hinkommen. Ich muss dazu sagen, wir wurden als Feuerwehren in Kreuzberg sehr nett aufgenommen. Selbst das THW war dort. Es war leider bloß mit einer kleinen Zugtruppe vor Ort gewesen, haben natürlich die Einsatzleitung da gemacht. Und es hat auch eigentlich alles funktioniert. Die Anwohner wurden versorgt. Wir haben Wasser gebracht. Die haben sich gefreut. Die haben wirklich schon, die anderen haben sie schon an der Straße gestanden, haben gewunken. Hm. Wir brauchen Wasser. Wir haben dann erstmal alle IBCs sozusagen aufgenommen in unserer Karte, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Und dann bist du wirklich immer mehr ins Gespräch gekommen. Aber auch in Ahrbrück, wo wir bei der Feuerwehr waren. Hm. Wir haben wirklich freundschaftliche Verhältnisse jetzt geschlossen mit der Feuerwehr Ahrbrück. auch da natürlich einige bekannte Freunde getroffen. Wir haben dann auch einen Dankesabend gemacht in Ahrbrück, muss ich dazu sagen. Das hat das Kontingent Brandenburg organisiert für die Anwohner mit. Gibt es auch so ein schönes Video, wo wir alle schön natürlich die Märkische Heide singen. Ja, textsicher sind wir alle nicht so ganz gewesen.
Kann ich das Video mal haben? Das muss ich dann mal online stellen auf unserer Instagram-Seite.
Ja, kannst du gerne haben. Also es ist auch teilweise schon bei TikTok. Ein Kumpel von mir hat es hochgestellt, es ist viral gegangen mit 50.000 Anschauen-Objekten, also mit 50.000 mal anschauen, ja, ist es schon gut gewesen.
Na, dann brauche ich da ja nicht mehr machen.
Na doch, kannst du auch trotzdem holen, dann kann ich dir mal schicken. Wie gesagt, die haben sich gefreut, dass wir da waren. Ja. Und das ist halt das Gute. Die haben immer Dank gesagt, dass wir ihre Hände. Und ich habe immer gesagt, nein, wir haben zu danken. Wir haben zu danken, dass wir euch dort helfen konnten. Und das ist das, was ich auch immer wieder sage. Wir sind keine Helden. Die wahren Helden sind da unten. Ja. Die wahren Helden sind da unten noch und haben immer noch zu tun. Ich sag, die Mauerwände sind auch nicht trocken. Und das Schlimme ist natürlich, der Winter kommt.
Ja, viel Zeit ist nicht mehr, ne?
Ja. Wie gesagt, ich appelliere bloß an jeden. Ich kann es bloß sagen. Entweder fahrt ihr freiwillig runter, meldet euch in ein Helferbüro, was natürlich von uns aus sehr intensiv ist, aber was einfacher ist. 5 € helfen auch, egal was.
Genau, es gibt viele Spendenkonten, es gibt die verschiedensten Spendenkonten, wo man Geld spenden kann. Und das wird natürlich, so muss man einfach so sagen, das ist das, was natürlich am meisten benötigt wird.
Ja.
Weil selbst Baumaterialien kosten halt Geld. Ja, selbst, sag ich mal, so ein Sack Zement kostet halt auch Geld, ein Stein kostet Geld. Und das muss natürlich irgendwo finanziert werden. Und man darf nicht vergessen, die Leute da unten, die haben teilweise alles verloren. Ja, es gibt, also ich habe mich mit einigen unterhalten, die haben nichts mehr.
Ja.
Ja, es gibt, also eine ältere Dame, die hat mir erzählt, sie hat nichts mehr.
Ja.
Sie hat kein Haus mehr. Also das Haus stand noch, es wurde aber von den Architekten als einsturzgefährdet beurteilt. Also wurde es abgerissen. Ihr Sohn, inklusive ihrer Schwiegertochter, plus Kinder, beide umgekommen in den Fluten oder alle umgekommen in den Fluten. Sie lebt alleine. Ihr Mann ist schon vorher gestorben gewesen. Sie hat da nichts mehr. Und das ist das, wo also da weiß man auch nicht mal, was man dazu sagen soll. Weil man steht dann da, eine ältere Dame, die nichts mehr hat.
Wo man eigentlich denkt, sie hat in ihrem Leben schon so viel geschafft. So viel,
genau.
Sie hat schon so viel erlebt, so viel geschafft. Und dann sag ich mal, man wird 80 Jahre alt. Nenne ich mal eine Zahl von 80, 75, 80 Jahren und auf einmal Schnips, alles weg.
Ja.
Und das ist halt wirklich das, was man nicht so schnell begreifen kann, was auch das Problem dabei ist, was die Bürger und was die Bewohner da unten auch nicht so, noch nicht ganz so realisiert haben. Ich denke mal, jetzt mittlerweile nach 45, 50, 60 Tagen, es ist schon viel passiert. Aber die brauchen immer noch Hilfe.
Ja, natürlich.
Auch wenn es keine Feuerwehrlagen mehr sind oder THW. Doch, THW-Lagen sind es teilweise immer noch. Aber das Einzige, was wirklich da unten ist, ist die humanitäre Hilfe. Und diese humanitäre Hilfe sollte auch nicht beenden.
Ich sag mal, neben uns, zeige ich jetzt einfach mal, ne? Feuerwehr, THW, DRK, Johanniter, Malteser. Das sind so die Kräfte, die halt da unten sind, die momentan dort ihre Arbeit leisten. Die Leute, die aber ganz, ganz wichtige Arbeit leisten, das sind die, die in diesen magentafarbenen Leibchen rumrennen oder teilweise richtig dunkelpink, dunkelrosa. Mhm. Das sind die Psychologen.
Ja, die Seelsorger.
Die Seelsorger, die haben da unten richtig viel zu tun und die sind da unten ganz, ganz dolle wichtig. Und das nicht nur bei den Erwachsenen. Selbst Kinder leiden massiv darunter. Also,
ich muss dazu sagen, teilweise war es ja wirklich so schlimm gewesen. Es gibt dort in Kreuzberg und Ahrbrück, es gibt keine Schulen mehr. Die Grundschule ist weg, die Kitas sind weg, die Oberschulen sind weg. Also, man weiß teilweise gar nicht, wo man mit den Kindern hin soll jetzt nach den Ferien.
In Altenburg, wir waren ja da direkt auf dem Sportplatz, hatten da ja unseren Logistikstützpunkt. Das ist eine Oberschule, die dort normalerweise ist. Die hat hinten dran eine Sporthalle. Die Sporthalle sollte beräumt werden, weil dort halt eigentlich geplant war, ein Lager aufzubauen, A, für Verletzte, Verwundete, Verkrankte, Kranke, beziehungsweise Lebensmittel einzulagern.
Ja.
Die Sporthalle wurde gesperrt, weil sie einsturzgefährdet war. Die komplette das komplette Untergeschoss, das ging hoch bis zur ersten Etage, das Wasser. Wie gesagt, man hat ja die Kante gesehen. Nicht mehr nutzbar. Ja, da musste alles raus. Und da zum Beispiel, da war, wo ich das gesehen habe, war ich im ersten Moment erstmal sprachlos, die Hundertschaft. Ja, da war die Polizei da mit der Hundertschaft. Eigentlich, also ich hatte mich mit denen mal so ein bisschen unterhalten, eigentlich sollten die bloß da sein, um aufzupassen.
Mhm.
Also sie sollten eigentlich nur dastehen und zugucken, auf gut Deutsch gesagt. Das war denen aber zu blöd. Die haben mit angefasst. Die haben Schippe Spaten genommen. Die haben dort, das muss man sich mal überlegen, das sind die Leute, die normalerweise am Stadion stehen, um da irgendwelche Leute aus dem Stadion fernzuhalten oder bei irgendwelchen Demos die Leute auseinanderzutreiben oder Demos abzubrechen oder wie auch immer. Die haben dort mit angefasst. Die standen da nicht mit Knüppel und Schlagstock.
Die haben andere Waffen gehabt diesmal. Besen und Schippe.
Genau. Ja, das waren, weil es sind ja auch nur Menschen.
Ja.
Und dann, das ist, also komplett dieser ganze Einsatz. Für mich war es überwältigend. Und ich gebe auch offen ehrlich zu, danach hatte ich 2-3 Tage echt zu tun gehabt. Also wie gesagt, ich war insgesamt 14 Tage unten. Geplant waren eigentlich nur 5 Tage.
Ja.
Ja, aufgrund Mangel an Helfern bei uns jetzt gesehen, also jetzt ehrenamtlichen Helfern, eine Ablösung halt zu finden. Deswegen ging das bei uns 14 Tage. Weil halt leider Gottes das Ehrenamt zu den Zeit oder das Ehrenamt halt immer Helferbedarf hat. Leider ist es so, egal in welchem Bereich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, bevor hier gar keiner ist, bleiben wir halt länger. Zu glücklicherweise hat das dann funktioniert danach mit der Ablöse. Aber das ist alles, wie gesagt, ich hatte dann wirklich 2-3 Tage zu tun, um das Ganze zu verarbeiten, um überhaupt hier erstmal wieder ankommen zu Hause. Weil solange wie ich hier bin, ja okay, da unten ist was. Hm. Da unten ist was passiert. Aber es betrifft mich ja direkt nicht. Weil mir geht's hier ja gut. Hier habe ich alles. Ich habe hier Strom. Ich habe hier fließend Wasser. Ich habe hier mobiles Internet.
Ja.
Selbst das gab es da unten teilweise nicht mal mehr.
Du hast gesagt, das Ankommen war hier wirklich ganz... Es war nicht schlimm gewesen. Es war eine Umstellung gewesen, wenn man da unten im Ahrtal, sagen wir mal, die 7-8 Tage war. Man ist da jeden Tag ins Einsatzgebiet gefahren. Du hast den Schlamm gesehen, du hast den Müll, das Geröll gesehen. Man hat auch viele Bilder im Internet gesehen, im Fernsehen gesehen.
Ja, aber das ist aber nicht vergleichbar, wenn du das...
Matze, weißt du, was ich jetzt hinaus will? Das, was keiner sieht oder mitbekommen hat, sind die ganzen Gerüche. Wenn jemand sich das ungefähr vorstellen kann oder möchte, die Ortschaften, es ist wie ein Vergleich, es riecht halt wie auf einer riesengroßen Mülldeponie. Es ist wie auf einer Mülldeponie, man hat den ganzen Tag den Geruch von Schlamm, von Modder, von Müll. Überall ist der feine Staub umhergeflogen.
Ja.
Wir haben auch dann teilweise noch die Straßen bewässert, weil es sind viele Baumaschinen umhergefahren, von früh bis spät, von früh bis abends, in der Nacht überall. Aber man hat die Bilder gesehen, ja, na klar.
Aber das ist nicht vergleichbar.
Es ist nicht vergleichbar. Was wirklich fehlt, ist halt wirklich, wenn es wirklich mal Geruchsfernsehen geben sollte, dass man das, die Bilder kann man sich angucken, ja, das eine. Aber es wirklich dabei, das Krasse ist, sind die ganzen Gerüche. Wir sind wiedergekommen, wir sind dann auf der Rücktour, haben wir noch einen F20 Katschuss mitgeholt wieder, was beim ersten Mal kaputt gegangen ist von der Feuerwehr Reetz. Haben wir dann beim zweiten Mal wieder mitgenommen. Wir sind dann da rausgestiegen in Koblenz an der Tankstelle und wir alle erstmal, hier fehlt da irgendwas. Dann hatten wir mal wieder andere Gerüche gehabt. Hm. Wir haben dann mal wieder versucht, was anderes zu essen. Ja, es ist wirklich so.
Ja.
Mein Heißhunger war dann mal gewesen wieder. Ich bin so ein Typ, der isst gerne abends Tomate, Gurke oder auch mal Melone oder mal gerne auch ein Wassereis abends. Das war eigentlich so der erste Punkt, wo wir sind abends zu Hause, oder wenn wir zu Hause waren. Gurke, Tomate, ja, hallo, da sind wir wieder. Hm. So die ganz banalen Dinge. Das Problem ist halt wirklich, die ganze Infrastruktur ist da kaputt.
Ja.
Selbst so kleine Hauswasserwerke, damit sie ihre IBCs-Behälter entleeren können. Da ist ja einer, der André aus Kreuzberg, auch vom ersten Tag super verstanden, der war auch mal in der Feuerwehr gewesen, sagt er, ey Jungs, schön, dass ihr da seid. Hm. Schön, gut. Wollt ihr was zu trinken haben? Wollt ihr was zu essen haben? Nee, wir wollen nicht. Wir sind hier, um euch zu helfen. Hm. Ist Essen sehr nett? Ja, na klar. Sagt er, komm Jungs, hier habt ihr 3 kalte oder 4 kalte Getränke. Nimmt mit, alles gut. Okay. Beim nächsten IBC, die junge Frau, die hat wirklich einen Panoramablick übers Tal gehabt, über Kreuzberg, so richtig schön gehabt. Hat gesagt, ja, ich saß hier den Abend auf der Terrasse, hab zugeguckt. Wir haben es elends angeguckt. Es war nicht vorstellbar.
Es ist auch nicht.
Es ist wirklich nicht vorstellbar. Erst, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, bevor wir aufgenommen haben, es kam die Meldung, dann kam ein bisschen Wasser, dann kam Schlamm, dann kam sehr viel Geröll, Schlamm, laute Geräusche, Hilfeschreie.
Das ist das, was Tommy erzählt hatte vorhin. Hm.
Das haben uns die ganzen Bürger da auch erzählt. Und selbst das haben wir nicht gesagt. Und anschließend 3-4 Stunden später, 5 Stunden später, Ruhe.
Also selbst als ich doch vor Ort noch war, wie gesagt, wir haben einen 24-Stunden-Betrieb gehabt. Ich war ja dann noch nachts vor Ort. Du hast nachts nichts gehört.
Mhm.
Nichts. Kein Vogel zwitschern. Nicht mehr, also wenn es windstill war, hast du auch keine Bäume, du hast nichts, gar nichts gehört. Da war nichts. Es gab keine Tiere mehr. Es gab keine Vögel mehr. Selbst sowas Banales wie eine Fliege gab's nicht. Also zumindest an alten, also da wo wir waren auf dem Sportplatz, du hast keine Fliege gesehen. Du hattest bei uns nicht mal Mücken.
Die waren alle weg, ja. Also eine Mückenplage gab es da nicht. Also
ich muss aber dazu sagen, es gab dort Einsatzgebiete, bei uns glücklicherweise nicht, wo die massiv mit Mücken zu tun hatten. Sehr extrem sogar.
Also das war oben auf dem Nürburgring gewesen. Da waren wirklich
extrem. Achso, die hatten Probleme. Also okay.
Ja. 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 Weit weg von der Arbeit.
Genau.
Entschuldigung. Ja. Ja, da weit so. Weg, so ein bisschen weit weg von der Lage, ja. Aber ansonsten in Altenburg.
Wie ist das da unten?
Kreuzberg.
Da war nichts. Da war Totenstille. Du hast nicht mal Ameisen gesehen.
Aber eins muss ich sagen, wo wir dann die letzten Tage da noch waren in Kreuzberg. Wir haben einen riesengroßen Koi gesehen.
Ein Koi,
der ist da frei in der A umhergesprungen. Der muss von irgendwo vom Teich irgendwo rausgesprungen sein. Den haben wir gesehen. Und natürlich, die A lebt wieder. Es sind auch lauter kleine Fische zu sehen. Mhm. Also an alle Umweltschützer, ja, die A lebt wieder. Trotzdem aber alles ringsherum, es muss rekultiviert werden.
Also ja, natürlich.
Massiv. Man hat auch wirklich die Tage gesehen, was die ganzen Bauunternehmen und Fuhrunternehmen so gemacht haben. Die fahren wirklich Tag und Nacht.
Du kannst, also wenn man da jetzt, sage ich mal, eine Kamera aufgestellt hätte, ja, irgendwo weiter oberhalb und hätte das alles mal aufgenommen und das dann einfach mal im Zeitraffer danach laufen lassen hätte, das ist Wahnsinn, was die dort innerhalb von einer Woche geschafft haben.
Ja.
Also, da existiert auf einmal eine Straße wieder, die völlig zerstört war.
Ja.
Und wenn ich daran denke, Brandenburg hier, ne, jetzt ein bestes Beispiel, die bauen ja immer noch, die bauen ja mittlerweile schon seit fast einem Jahr Umgehungsstraße.
Aber bis hier müssen die Baulose ausgeschrieben werden, da im Ahrtal noch nicht. Aber das andere kommt ja alles noch, weil jetzt muss ja wirklich alles ausgeschrieben werden.
Aber trotzdem
die ganze Bürokratie, das ist halt wirklich, was jetzt noch richtig kommt und was richtig nervt.
Ja, da bin ich immer ganz, ganz dolle gespannt. Es gibt diverse Politiker, die große Reden geschwungen haben, die gesagt haben, es wird alles unkompliziert sein, die Gelder sollen schnell fließen, es wird eine Menge Geld bereitgestellt. Ob das denn wirklich so ist?
Ich hoffe es wirklich für die betroffenen Bürger da unten, dass wirklich die Hilfe auch da ankommt, auch sehr schnell ankommt. Mir fehlen teilweise immer noch die Worte.
Ja.
Ich muss dazu sagen, es gibt auch bestimmte Facebook-Gruppen, wo man sich informieren kann. Ich habe immer noch teilweise fast täglich Kontakt mit Leuten da unten aus dem Ahrtal, aus Ahrbrück. Und ich bin ganz ehrlich, man hat Freunde gefunden.
Ja,
Freunde fürs Leben da unten. Auch wenn die weit weg sind. Egal, wem ist es, die Michelle, ist es die Sam aus Hanau oder ist es der Thorsten, der Wehrführer von der Feuerwehr Ahrbrück. Die waren abends bei uns da gewesen. Wir haben uns unterhalten. Wir haben mit dem Jörg, mit der Desiree und alle, wie sie so heißen. Man hat wirklich da, man war da gewesen für die Leute. Wir haben auch teilweise, wir waren ja da gewesen als Kontingent Feuerwehr. Wir waren ja nicht nur dafür humanitäre Hilfe gewesen, sondern haben auch gleichzeitig in der Zeit noch den Brandschutz mit sich hergestellt. Also heißt natürlich, wenn irgendeine Großschadenslage gewesen wäre, sei es ein großer Brand, waren wir mit so weit involviert gewesen, wir werden hingefahren, natürlich auch die aktive Brandbekämpfung durchgeführt.
Für den Bereich Altenburg und
Kreuzberg
gibt es, stand oben bei der Rodelbahn, stand immer ein schneller Löschzug bereit.
Ja.
Und der ist öfters mal ausgerückt. Ja. Soweit, wie ich das mitgekriegt. Ich selber habe es nicht einmal mitgekriegt, weil wir halt direkt in Altenburg, wir waren halt nicht an der Rodelbahn, sondern direkt in Altenburg. Und der soll wohl, also der soll wohl angeblich, von Reden sagen hören, mindestens einmal am Tag komplett ausgerückt sein, weil es halt irgendwo gebrannt hat. Ja, aber warum hat es denn gebrannt? Ja, die Leute hatten keinen Strom mehr. Die mussten halt, wenn sie sich was zu essen gemacht haben, mit offener Flamme kochen.
Entweder mit offener Flamme, mit einem Gaskocher. Oder natürlich, wenn dann wieder Strom da war, dass es eventuell einen Kurzschluss gab.
Irgendwo hatten.
Und dadurch natürlich angefangen zu brennen.
Genau.
Ja. Aber wie gesagt, dafür waren wir mit da gewesen. Wir hätten noch alles gelöscht. Wir haben alles bei gehabt. Wir waren einsatzaktiv gewesen, waren einsatzbereit gewesen. Und wir haben natürlich auch, Seite an Seite gekämpft mit den
Leuten. Ja.
Dafür waren wir da gewesen. Aber wie gesagt, es ist wirklich, ja, es war eine harte Zeit. Man hat viel erlebt. Man hat auch sich, wir haben uns auch die Zeit genommen dafür. Wir haben uns wirklich an der IBCs hingestellt, wir haben mit den Leuten geredet, wir haben zugehört und die waren auch dankbar gewesen. Und das muss man sagen, die Dankbarkeit der Bürger dort aus dem Ahrtal und aus dem Kühltal, wo sie alle waren. Wir waren zwar in Ahrbrück gewesen, in Kreuzberg, die haben uns gesehen, die haben sich gefreut. Und das hat man auch wirklich gemerkt, sie meinen es ernst. Das hat man auch wirklich gespürt. Und das ist natürlich das Schöne, wo man sagen kann, auch nach so vielen Jahren Feuerwehr, es ist mal wieder ein schönes Gefühl, Leuten was wiederzugeben zu können. Und das ist wirklich schön daran. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, wir als Feuerwehrleute, wir müssen auch den Leuten dankbar sein, die zu Hause geblieben sind, die in der Zeit natürlich unsere Einsatzbereitschaft übernommen haben hier. Weil in der Zeit, wir hatten wirklich dreimal eine Gebäudebrand groß, wie meldet ihr habt hier im Brandenburger Havel. Da haben die anderen Kameraden das mit übernehmen müssen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, weil nicht nur wir waren da aktiv gewesen.
Sondern die Kameraden waren auch hier vor Ort.
Genau. Und die haben auch weiterhin die Einsatzbereitschaft hochgehalten. Und denen muss man auch mal Danke sagen.
Und ganz wichtig, was würden wir machen, wenn uns der Arbeitgeber nicht freistellen würde?
Stimmt. Da muss ich dazu sagen, mein Arbeitgeber hat mich freigestellt, der Kreisfeuerwehrverband. Habe ich natürlich angemeldet, alles schön gemacht. Sagte, na klar, warst ja schon immer unten gewesen, kannst du das zweite Mal hinfahren. Bin da halt nicht hingefahren, habe meine Freistellung bekommen und natürlich kann man auch sagen, ein Dankeschön an alle Arbeitgeber.
Ja, das
es ist nicht selbstverständlich
heutzutage. Es ist leider heutzutage nicht selbstverständlich. Nicht jeder Arbeitgeber macht das mit. Wir hatten auch ein, zwei Kameraden, die leider nicht mit runter konnten, weil halt der Arbeitgeber das nicht ermöglicht hat. Der Gesetzgeber schreibt es zwar vor, dass sie eigentlich freizustellen sind, aber sind wir mal ehrlich, ne? Wenn ich das erzwinge, dann kann auch der Arbeitgeber sagen, dann brauchst du morgen nicht mehr kommen.
Ja? Richtig.
Ich sag mal, und das ist ja das, was uns im Endeffekt die Familie zu Hause auch ernährt. Aber es gibt halt immer wieder Arbeitgeber, die sagen, gar kein Thema, sieh zu, mach, dass du runterfährst und komm hier heil wieder.
Genau, das war der große Wunsch von allen gewesen. Kommt gesund wieder. Das hat auch unser Kreisfeuerwehrmeister gesagt. Passt auf die Jungs auf da unten und Mädels.
Ja.
Kommt gesund wieder. Bringt alle Fahrzeuge mit. Es klingt immer...
Tut mir leid. Also, wir hatten auch ein Fahrzeug, was nach dem Einsatz erstmal in die Werkstatt musste.
Ja, wie gesagt, wir haben beim ersten Mal haben wir das LF20 unten lassen müssen. Das haben sie jetzt beim zweiten Mal wieder mit hochgebracht. Wir waren alle glücklich gewesen. Ja, das Fahrzeug fehlt dann auch irgendwo im Einsatzgebiet.
Natürlich.
Hier zu Hause. Wie gesagt, man muss auch sich bedanken bei den Arbeitgebern, bei den Kameraden, Kameradinnen, aber auch bei der Familie.
Bei der Familie, die zu Hause geblieben ist, ja.
Ich sag mal so, meine Frau, ja, die sagt aber, ja, mach schon Feuerwehr, mach. Aber wir wissen selbst, wie es ist. Wir haben es, jetzt ist es 2016, es war unser Brand gewesen, also vor 5 Jahren. Ja, vor 5 Jahren sind
wir... Meinst du den Großbrand?
Ja, bei mir, wo die eigene Wohnung mit ausgebrannt ist.
Ach so.
Ja. Ich weiß, wie es ist, wenn man einen anderen Tag innerhalb von 2 Stunden mit nichts dasteht.
Wie ist das denn passiert?
Durch einen technischen Defekt. Und dann ist halt natürlich der Dachstuhl und alles, was dazu gehört. Hat natürlich die 2 Wohnungen darunter betroffen. Hm. Beide Wohnungen fast komplett ausgebrannt. Hm. Ja, aber es war jetzt, ich weiß, wie es ist. Und daher werde ich immer wieder alles Mögliche dafür tun, dass ich auch anderen Leuten helfen kann.
Ganz wichtig.
Ich würde sagen, Matze, in diesem Sinne, kommen wir, sagt das zum Schluss.
Richtig.
Ich suche noch ein paar lobende Worte, ein paar schöne Worte. Also ich muss dazu sagen, ja, ich muss dazu sagen, wirklich.
Also ich versuche das Ganze hier nochmal mit Tommy zu machen, ne? Weil ja. Der kann auch noch ein bisschen was erzählen, der kann noch ein bisschen mehr erzählen, gerade um die Storys. Ja. Mal gucken, dass wir einen separaten Podcast nochmal machen, wo wir reinweg nur die Geschichten erzählen, die uns vor Ort erzählt wurden. Ja, dass man das ein bisschen ausklammert, weil sowas verträgt und nicht jeder. Jeder verarbeitet so sowas anders.
Muss man so, ja, ich sag mal so, ja, alle sagen sie, ihr habt ja bestimmt danach auch einen Seelsorge gehabt.
Oder jeder verarbeitet es anders. Der richtig, Einzel, richtig. Der eine, der kommt halt wieder, sagt, ja gut, das war halt ein Einsatz.
Ja.
Ja, weil das halt nicht so an sich ranlässt. Der andere sagt, boah, ich muss das, ich kann das nicht mehr, ich kriege das so nicht selber nicht hin. Und dafür gibt es auch noch die Einsatznachseelsorge, woran sich jeder Helfer dran wenden kann.
Egal wann, genau, beim ENT oder bei der Seelsorge.
Genau.
Wir können uns dabei Hilfe holen. Ich wollte bloß jetzt noch sagen, zum Abschluss von meiner Seite her, danke, dass wir uns mal wieder unterhalten durften, dass wir mal wirklich wieder einen Podcast gefunden haben. Danke, dass wir im Ahrtal in Ahrbrück helfen durften. Muss ich immer wieder sagen, danke, dass wir da sein durften. Danke an den Arbeitgeber, danke an die Familien, danke an die Leute da unten und natürlich liebe Ahrtal-Bewohner oder Ahrbrücker und Kreuzberger und Altenburger, ihr seid nicht alleine, wir sind immer noch für euch da.
Dem schließe ich mich nur an. In diesem Sinne sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Axel, es war mir auch für eine große Ehre.
Mir auch, Matze. Wir hören uns, wir sehen uns. Ich esse jetzt noch ein Gummibärchen.
Tu das.
Die sind nämlich einen grünen, roten. Hat nichts politisch zu tun. Einfach bloß, die schmecken am besten mit.
In diesem Sinne, bis denn. Tschüss.